Wir wollen heute unsere Serie durch das Buch Haggai fortführen. Und wir kommen heute zum zweiten Kapitel. Haggai, Kapitel 2. Und ich lese uns die Verse 1 bis 9. Haggai 2, Verse 1 bis 9. Und hier lesen wir in Gottes ausgehauchtem Wort. Im 7. Monat, am 21. des Monats, geschah das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai. Sage doch zu Zerubabel, dem Sohn Shealtiels, dem Statthalter von Juda, und zu Jeschua, dem Sohn Josadaks, dem Hohenpriester, und zu dem Rest des Volkes, und sprich: Wer ist unter euch noch übrig geblieben, der dieses Haus in seiner früheren Herrlichkeit gesehen hat? Und wie seht ihr es jetzt? Ist es nicht wie nichts in euren Augen? Und nun, sei stark, Zerubabel, spricht der Herr, und sei stark, Jeschua, Sohn des Josadak, du hoher Priester, und seid stark, alles Volk des Landes, spricht der Herr, und arbeitet. Denn ich bin mit euch, spricht der Herr der Heerscharen. Das Wort, das ich mit euch vereinbart habe, als ihr aus Ägypten zogt, und mein Geist bleiben in eurer Mitte bestehen. Fürchtet euch nicht, denn so spricht der Herr der Heerscharen. Noch einmal, wenig Zeit ist es noch, und ich werde den Himmel und die Erde und das Meer und das Trockene erschüttern. Dann werde ich alle Nationen erschüttern, und die Kostbarkeiten aller Nationen werden kommen. Und ich werde dieses Haus mit Herrlichkeit füllen, spricht der Herr der Heerscharen. Mein ist das Silber und mein das Gold, spricht der Herr der Heerscharen. Größer wird die Herrlichkeit dieses künftigen Hauses sein als die des früheren, spricht der Herr der Heerscharen. Und an diesem Ort will ich Frieden geben, spricht der Herr der Heerscharen. Amen. Lass uns beten. Unser Gott, du Herr der Heerscharen, in Ehrfurcht kommen wir und in Ehrfurcht wollen wir hören auf dein Wort. Und wir flehen, Herr, dass dein Wort Kraft hat, dass es Großes bewirkt. Hilf, Herr, dass wir hören auf dein Wort, dass wir guter Boden sind, auf den dein Samen fällt und aufgeht und Frucht bringt. 30 und 60 und 100-fach. Hilf, Herr, dass wir tun, was du uns sagst. Amen. Nehmt gern Platz. Das Buch Haggai besteht aus 4 Prophezeiungen. 4-mal hat Haggai im Jahr 520 vor Christus im Namen des Herrn der Heerscharen geredet. Letztes Mal haben wir uns die erste Prophezeiung angesehen und heute beschäftigen wir uns mit der zweiten Prophezeiung. Was war bisher geschehen? Die Babylonier hatten das Land Juda erobert und sie hatten Jerusalem und den Tempel Gottes in ihr in Schutt und Asche gelegt. Und viele der Juden haben sie weggeführt ins Exil nach Babylon. Das war alles keine zufällige geschichtliche Entwicklung, sondern es war das Gericht Gottes über die Juden. Denn die Juden hatten immer wieder den Bund gebrochen, den Gott der Herr mit ihnen geschlossen hatte am Sinai. Hatten immer wieder seine Gebote missachtet und anderen Göttern nachgehurt. Aber Gott vergaß sein Volk nicht im Exil. Schon Jahrhunderte zuvor hatte Gott verheißen, dass er die Juden befreien würde und wieder zurückführen würde in ihr Land. Und nach ein paar Jahrzehnten des Exils wurde das babylonische Reich von den Persern erobert. Und der persische König Kyros ließ die Juden wieder zurückziehen in ihr Land. Ja, er ordnete sogar an, dass sie den Tempel wieder aufbauen sollen und dass alle Leute sie dabei unterstützen sollten, indem sie ihnen Gold und Silber geben für den Wiederaufbau. Und als die Juden dann zurückkamen nach Jerusalem, dann machten sie sich sofort an die Arbeit. Zuerst richteten sie den Altar wieder auf und dann begannen sie, den Tempel wieder aufzubauen. Und bei der Grundsteinlegung des Tempels, da jauchzte das ganze Volk und sang Gott Lob. Aber die Begeisterung hielt nicht lange an, denn kurz nach dem Beginn der Bauarbeiten, da gab es Ärger mit den Samaritern. Und die Samariter schrieben eine Anklage an den König Artastasta, den Nachfolger von Kyros, und der befahl, dem Wiederaufbau mit Waffengewalt Einhalt zu gebieten. Und dann heißt es im Buch Esra, damals wurde die Arbeit am Haus Gottes in Jerusalem eingestellt. Und sie blieb eingestellt bis zum zweiten Jahr der Regierung des Königs Darius von Persien. Und im zweiten Jahr des Königs Darius von Persien, 16 Jahre nachdem die Bauarbeiten am Tempel eingestellt wurden, sendet der Herr den Propheten Haggai zu den Führern der Juden, zu Zerubabel, dem Statthalter, und zu Jeschua, dem Hohenpriester, und zu dem ganzen Rest des Volkes. Und er ermahnt sie scharf, denn sie interessieren sich nur für ihre eigenen Häuser, für ihr eigenes Wohlergehen. Aber sie interessieren sich nicht für das Haus des Herrn. Es ist ihnen egal, dass der Tempel immer noch in Trümmern liegt. Sie sollen endlich ihre Prioritäten ordnen. Sie sollen sich an die Arbeit machen und das Haus des Herrn bauen. Und dann heißt es am Ende des ersten Kapitels, dass Gott den Geist des ganzen Volkes erweckte, sodass sie kamen und sich an die Arbeit am Haus des Herrn, der Heerscharen, ihres Gottes machten, am 24. Tag des sechsten Monats, im zweiten Jahr des Königs Darius. Das haben wir letztes Mal gehört. Und nun frage ich dich, was ist mit dir? Wenn du die letzte Predigt über Haggai gehört hast, warst du Gott gehorsam? Es sind jetzt mehrere Wochen vergangen. Hast du deine Prioritäten geordnet? Hast du dich an die Arbeit gemacht? Hast du angefangen, den Tempel zu bauen, die Gemeinde zu bauen, mitzuarbeiten in der Gemeinde, mehr zu arbeiten in der Gemeinde? Heute spricht Gott zu denen, die ihm gehorcht haben, die gekommen sind und sich an die Arbeit gemacht haben. Er will sie heute ermutigen, dran zu bleiben, durchzuhalten, weiterzuarbeiten. Aber auch wenn du Gott noch nicht gehorsam warst, wenn du dich trotz der letzten Predigt noch nicht an die Arbeit in der Gemeinde gemacht hast oder wenn du immer noch nur sehr wenig arbeitest, dann will Gott dich heute auch ermutigen, dass du dich endlich mit Eifer an die Arbeit machst. Wir wollen uns heute in unserem Predigttext zwei Punkte ansehen. Erstens die Entmutigung der Juden und zweitens die Ermutigung Gottes. Der erste Punkt, die Entmutigung der Juden. Warum sendet Gott nun zum zweiten Mal seinen Propheten Haggai? Weil die Juden entmutigt sind. Sie haben Haggais erste Botschaft gehört, sie haben gehorcht, sie haben sich an die Arbeit gemacht, um den Tempel zu bauen. Aber jetzt sind sie entmutigt und haben es nötig, dass Gott sie tröstet und sie wieder aufbaut, dass er ihnen neue Kraft gibt, weiterzuarbeiten. Und es ist erstaunlich, wie schnell sich die Juden haben entmutigen lassen. Sie haben die Arbeiten am Tempel wieder aufgenommen am 24. Tag des sechsten Monats. Und unser Predigttext beginnt mit im siebten Monat, am 21. des Monats, geschah das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai. Zwischen dem Beginn des Wiederaufbaus des Tempels und dieser zweiten Prophezeiung Haggais liegt nicht einmal ein Monat. Es ist nicht einmal ein Monat vergangen. Und schon sind die Juden entmutigt. So entmutigt, dass Gott ihnen wieder Haggai schicken muss, um sie aufzubauen. So schnell kann anfängliche Begeisterung umschlagen in Entmutigung und Resignation. Und es sind nicht nur ein paar wenige, die entmutigt sind, sondern alle. Haggai soll zu allen sprechen, zu Zerubabel, dem Statthalter, zu Jeschua, dem Hohenpriester und zu dem Rest des Volkes. Alle brauchten Ermutigung. die Führer des Volkes und das ganze Volk. Was war denn der Grund dafür, dass die Juden nach so kurzer Zeit schon alle entmutigt waren? Nun, wir befinden uns im 7. Monat des jüdischen Kalenders. Dieser Monat war voll von Feiertagen. Vor allem das Laubhüttenfest wurde in diesem Monat gefeiert, und zwar eine ganze Woche lang. Wir können also davon ausgehen, dass die Arbeiten am Tempel bisher nicht besonders gut vorangekommen waren, weil sie ständig unterbrochen wurden durch Feste. Diese Feste waren nichts Schlechtes. Ja, Gott hatte sie ja selbst angeordnet. Aber trotzdem unterbrachen sie die Arbeit am Tempel und sorgten dafür, dass die Arbeiten nur langsam vorankamen. Häufige Unterbrechungen, häufige Ablenkungen führen dazu, dass man sich nicht richtig auf die Arbeit konzentrieren kann und nicht so schnell vorankommt, wie man will. Und das kann einen entmutigen. Außerdem spricht Gott in Vers 5, fürchtet euch nicht. Offensichtlich haben sich die Juden gefürchtet. Wir erfahren nicht genau, wovor sie sich gefürchtet haben. Vielleicht hatten sie Angst vor den Samaritern. Die hatten ja schon einmal dafür gesorgt, dass die Arbeiten am Tempel eingestellt werden mussten. Und sie hatten Befehl vom persischen König, den Wiederaufbau mit Waffengewalt zu verhindern. Furcht sorgt dafür, dass man den Mut verliert. Furcht vor der Reaktion der Menschen. Immer, wenn du arbeitest, wird es auch Menschen geben, denen deine Arbeit nicht gefällt, die sich beschweren über deine Arbeit, die sogar gegen dich arbeiten und dafür sorgen wollen, dass du aufgibst. Das kann einen entmutigen. Aber das, was die Juden am meisten entmutigt hat, das spricht Gott jetzt ganz direkt an. Vers 3. Wer ist unter euch noch übrig geblieben, der dieses Haus in seiner früheren Herrlichkeit gesehen hat? Und wie seht ihr es jetzt? Ist es nicht wie nichts in euren Augen? Das Hauptproblem war, dass der Tempel, an dem die Juden jetzt wieder arbeiteten, einfach nicht besonders toll war. Sie haben erst ein paar Wochen daran gearbeitet, aber schon wird allen klar, dieser Tempel, der wird nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Das wird kein besonders toller Tempel. Und vor allem eine Gruppe ist besonders pessimistisch, nämlich die, die den alten Tempel Salomos noch gesehen hatten. Es war fast 70 Jahre her, dass der Tempel zerstört worden war. Die, die ihn noch bewusst gesehen hatten, waren also etwa 80 Jahre alt oder älter. Diese Leute hatten noch den Vergleich mit Salomos Tempel. Und dieser Vergleich ging nicht gut aus für den Tempel, den sie jetzt bauten. Die Alten sagten nicht, der Tempel, den wir hier bauen, reicht zwar nicht ganz an Salomos Tempel ran, aber er ist auch ganz in Ordnung. Nein, es heißt, der neue Tempel war wie nichts in ihren Augen, wie nichts. Und diesen Eindruck hatten die Alten nicht erst jetzt. Sie hatten den Eindruck schon vor 16 Jahren, als die Grundmauern des Tempels gelegt wurden. In Esra 4 heißt es, so legten die Bauleute die Grundmauern zum Tempel des Herrn, und das ganze Volk jauchzte mit gewaltigem Jauchzen beim Lob des Herrn wegen der Grundsteinlegung zum Haus des Herrn. Viele aber von den Priestern und den Leviten und den Familienoberhäuptern, den Alten, die das erste Haus gesehen hatten, weinten, während man vor ihren Augen den Grundstein zu diesem Haus legte, mit lauter Stimme. Schon bei der Grundsteinlegung, als das Volk jauchzte, gab es viele, die den alten Tempel noch gesehen hatten, die weinten mit lauter Stimme. Denn schon damals war klar, dass die Herrlichkeit des Tempels Salomos für immer verloren war und der neue Tempel dagegen wie nichts sein würde. In 2. Chronike lesen wir über die Herrlichkeit des alten Tempels. Vor dem Tempel zwei große Säulen, reich verziert. Dann das Meer aus Bronze, das auf 12 bronzenen Rindern stand. Der bronzene Altar und die ganzen Geräte aus Bronze. Es heißt, dass so viel Bronze verwendet wurde, dass das Gewicht der Bronze nicht feststellbar war. Und dann die große Vorhalle, innen überzogen mit Gold. und das Heiligtum verkleidet mit Wacholderholz, in das Cherubim eingeschnitzt waren. Die Balken, die Schwellen und die Wände und die Türflügel verkleidet mit Gold, verziert mit Palm und Kettenwerk und belegt mit Edelsteinen. Auch die Obergemächer verkleidet mit Gold, sogar die Nägel waren aus Gold. Und dann das Allerheiligste. Die beiden großen Cherubim mit ihren ausgebreiteten Flügeln von der einen Wand bis zur anderen Wand, beide mit Gold überzogen und unter den Flügeln die Bundeslade und der Vorhang aus violettem und rotem Purpur und Karmesin und Byssus mit Cherubim darauf. Und im Tempel der Altar aus Gold und die Leuchter aus Gold und alle Geräte, die Messer und Schalen und Feuerbecken. Es heißt, das war alles reinstes Gold. Der Tempel Salomos war ein herrlicher, prachtvoller Tempel. Und die Völker kamen von weit her, um diesen Tempel zu bewundern. Im Vergleich dazu war der Tempel, den sie jetzt bauten, wie nichts. In den Augen der Alten. Und deswegen waren sie entmutigt und traurig und weinten. Und sie behielten ihre Enttäuschung und Entmutigung und Trauer. Sie behielten das auch nicht für sich, sondern sie trugen das weiter. Und das nennt ihr einen Tempel? Ihr hättet mal Salomos Tempel sehen sollen. Das war ein Tempel. Der war herrlich, der war prachtvoll. Im Vergleich dazu ist das, was ihr hier baut, wie nichts. Und so entmutigten sie auch den ganzen Rest des Volkes und sogar Zerubabel und Jeschua. Und wer entmutigt ist, wer nicht daran glaubt, dass seine Arbeit sich noch lohnt, wer nicht daran glaubt, dass das Ergebnis seiner Arbeit die Arbeit auch wert ist, der macht keine gute Arbeit mehr. Der wird nachlässig und faul und freudlos und irgendwann gibt er völlig auf. Weißt du, wenn du baust am Haus des Herrn, wenn du arbeitest für den Herrn, wenn du arbeitest in seiner Gemeinde, dann wirst du Dinge erleben, die dich entmutigen. Vielleicht gehen Dinge nicht so schnell voran, wie du gehofft hast. Es zieht sich, es gibt immer wieder Unterbrechungen. Nicht alle machen so mit. Und das frustriert dich. Und entmutigt dich. Und irgendwann sagst du, das wird ja doch nichts mehr. Und vielleicht wirst du einfach pessimistisch. Immer wenn irgendwas Neues gemacht werden soll, sagst du, ach, ich weiß doch schon, dass das eh nicht klappt. Vielleicht hält Furcht dich davon ab, mit aller Kraft zu arbeiten. Furcht davor, wie wohl die Menschen reagieren werden. Wie die Geschwister in der Gemeinde reagieren könnten. Ob sie deine Arbeit überhaupt wertschätzen werden. Vielleicht hast du schon mal erlebt, dass Leute in der Gemeinde deine Arbeit nicht mochten. Dass sie dir das auch gesagt haben oder gezeigt haben. Ja, dass sie sogar gegen dich gearbeitet haben. Ich habe das oft erlebt in meiner alten Kirche. Vielleicht hast du aber auch Furcht, wie die Leute außerhalb der Gemeinde reagieren könnten. Deine Familie, deine Kollegen, wenn du ihnen Zeugnis gibst von Jesus. Und deshalb bist du lieber still. Deshalb gehst du samstags nicht mit auf die Straße zum Evangelisieren. Vielleicht bist du aber auch entmutigt, weil wir wie nichts sind. Wer sind wir denn schon? Wir sind keine Mega-Church. Wir haben keine 1,3 Milliarden Mitglieder wie die römische Kirche. Wir sind wenige. Wir sind eine Handvoll. Wir füllen ja nicht mehr den halben Raum hier. Und viele wollen auch nichts von uns wissen. Wir evangelisieren jeden Samstag auf der Straße. Wir predigen jeden Sonntag das Wort. Aber wer will es hören? Es bekehren sich nicht 3000 Menschen wie damals in Jerusalem. Wir haben auch keinerlei äußerliche Herrlichkeit. Nichts, wofür Menschen weit reisen würden, um es zu bewundern. Andere haben prächtige Kirchen. Wir versammeln uns in Wohnzimmern und in Kellerräumen. Zumindest abends können wir diesen Raum mieten. Schau dich um. Wir haben hier nichts, was irgendeine äußere Herrlichkeit hätte. Kein prachtvolles Gebäude, keine Kunstwerke, kein Gold, kein Silber, keine goldbestickten Gewänder, kein Weihrauch, nicht einmal eine ordentliche Kanzel. Ist das nichts wie nichts in den Augen der Welt? Wir wissen, dass Gott nicht auf äußere Herrlichkeit schaut, nicht auf Gold und nicht auf Silber. Ein paar Verse weiter haben wir gelesen, dass Gott sagt, mein ist das Silber und mein ist das Gold. Gott gehört alles. Wenn er wollte, er könnte uns Silber und Gold geben. Er könnte uns ein schönes Kirchengebäude geben. Aber es ist sein Eigentum. Und wenn er uns es vorenthalten will, so ist er völlig im Recht. Aber dennoch können diese Dinge einen entmutigen. Und so gibt es viele Dinge, die uns entmutigen können. Vielleicht denkst du gerade an das, was dich entmutigt hat. Vielleicht hast du mal mit großer Begeisterung angefangen zu arbeiten für den Herrn, zu arbeiten in seiner Gemeinde. Aber dann, mit der Zeit, geschahen Dinge und schwand deine Begeisterung und du hast immer weniger gearbeitet und immer mehr die Freude verloren. Weißt du, was wir heute aus unserem Text lernen? Gott weiß um all die Dinge, die dich entmutigen. Ja, er hat sogar Verständnis, dass du entmutigt bist. Aber er will dich heute ermutigen, damit du ihm wieder von ganzem Herzen dienst, dass du wieder mit neuer Freude und neuem Eifer an die Arbeit gehst. Und das ist der zweite Punkt, die Ermutigung Gottes. In unserem Text sehen wir, dass Gott um die Entmutigung der Juden weiß. Und er kehrt es auch nicht unter den Teppich, sondern er spricht es offen an und ermutigt sein Volk. Vers 4. Und nun, sei stark, Serubabel, spricht der Herr. Und sei stark, Jeschua, so du Sohn des Josadaks, du hoher Priester. Und seid stark, alles Volk des Landes, spricht der Herr, und arbeitet. Das erste, was Gott seinem Volk sagt, ist, seid stark. Dreimal fordert er auf, stark zu sein. Sei stark. Sei stark. Sei stark. Alles Volk des Landes soll stark sein. Jeder soll stark sein. Serubabel und Jeschua und das ganze Volk. Und es scheint übrigens so, als würde Gott Jeschua besonders ermutigen. Denn bei ihm heißt es, und sei stark, Jeschua, Sohn des Josadak, du Hohepriester. Gott erkennt das Amt Jeschuas als Hohepriester an. Das ist eine besondere Ermutigung für unsere Pastoren, für unsere Diakone. Gott erkennt dein Amt an. Er hat dich ja selbst in dieses Amt gebracht. Er spricht zu dir, du bist Pastor, du bist Diakon. Jetzt sei stark und tu deinen Dienst. Aber nicht nur die Amtsträger sollen stark sein, die ganze Gemeinde, jeder Einzelne, seid stark. Was bedeutet es, stark zu sein? Stark zu sein bedeutet, durchzuhalten, weiterzumachen. Auch dann, wenn nicht alles so läuft, wie du dir das vorstellst. Auch wenn Dinge geschehen, die dir die Arbeit schwer machen und dich entmutigen. Es ist keine große Sache, mit Begeisterung an eine neue Arbeit zu gehen. Das Durchhalten, das Ausharren, allen Entmutigungen zum Trotz, das ist schwer. Wie oft beginnen Menschen eine neue Sache mit Begeisterung? Eine Diät, ein Trainingsprogramm, ein Studium, einen neuen Arbeitsplatz, die Ehe. Etwas mit Begeisterung zu beginnen, ist nicht schwer. Dran zu bleiben, wenn Probleme kommen, das ist schwer. Es war nicht schwer für die Juden zu jauchzen und zu singen, als die Grundmauern des Tempels gelegt wurden. Aber als Widerstand kam, als die Samariter kamen und ihn drohten mit Gewalt, da verloren sie den Mut. Es war nicht schwer, sich nach der ersten Prophezeiung Haggais wieder an die Arbeit am Tempel zu machen. Aber als klar wurde, dass der neue Tempel im Vergleich zum Alten wie nichts ist, da wurden sie entmutigt. Lass dich nicht entmutigen. Harre aus. Sei stark. Man kann auch übersetzen, ermanne dich. Sei ein Mann. Werde erwachsen. Wir leben in einer Gesellschaft, in der wir oft gar nicht mehr lernen, durchzuhalten. Wir sind so sehr auf unseren Spaß fixiert, von unserem Spaß getrieben. Wenn irgendwas nicht gleich gelingt und wenn es uns keinen Spaß mehr macht, dann lassen wir es sein und suchen uns irgendwas Neues. Oder wenn wir besonders heilig sind, sagen wir, das ist vielleicht nicht meine Gabe. Das ist ein kindisches Verhalten. Aber du sollst nicht kindisch sein. Du sollst stark sein. Du sollst erwachsen sein, männlich sein. Aber stark zu sein ist nicht die einzige Aufforderung, die Gott gibt. Er sagt nicht nur, seid stark, sondern er sagt auch, und arbeitet. Ist das nicht seltsam? Das Problem ist doch gerade, dass die Juden entmutigt sind, weiterzuarbeiten. Sie haben ja gerade nicht mehr die Kraft, nicht mehr die Motivation zu arbeiten. Und was sagt Gott ihnen? Arbeitet? Das ist doch das Problem. Seht ihr, das ist eine sehr wichtige Sache. Du bist entmutigt, du hast keine Lust mehr, du willst nicht mehr weiterarbeiten. Was ist die Lösung? Arbeite. Sei stark und arbeite. Sitz nicht rum und denk darüber nach, warum du nicht mehr arbeiten willst und versinke in Selbstmitleid. Arbeite. Mach einfach weiter. Entmutigung ist kein Grund, nicht zu arbeiten. Im Sendschreiben an die Gemeinde Thyatira sagt Jesus in Offenbarung 2, ich kenne deine Werke und deine Liebe und dein Glauben und deinen Dienst und dein Ausharren und weiß, dass deine letzten Werke mehr sind als die ersten. Bei den meisten ist es doch so, dass je länger sie arbeiten, desto weniger tun sie. Aber wir sollen ausharren. Unsere letzten Werke sollen mehr sein als die ersten. Wir sollen immer mehr tun. Und der Herr sieht das. Und nun nennt Gott drei Gründe, warum wir uns nicht unterkriegen lassen sollen. Warum wir stark sein sollen und arbeiten sollen. Der erste Grund, Gottes Gegenwart. Warum sollen wir stark sein und arbeiten, trotz aller Widerstände? Seid stark und arbeitet, denn ich bin mit euch, spricht der Herr, der Heerscharen. Der Herr ist mit uns. Das ist die Motivation für unser Arbeiten. Das ist der Grund für unseren Mut, unsere Stärke, unser Ausharren. In Philipper 4 schreibt der Apostel Paulus von all den Leiden, die er durchleben musste bei seiner Arbeit für den Herrn. Und er sagt, alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Warum arbeiten wir weiter, trotz aller Leiden, trotz aller Widerstände? Weil uns alles möglich ist in Gott. Haben wir das nicht gerade gelesen in der Schriftlesung, wo Paulus gesagt hat, dass er ständig stirbt, ständig leidet für den Herrn? Aber er wird gekräftigt am inneren Menschen. Er macht weiter, denn er tut es für Gott. Wenn der Herr mit uns ist, dann heißt es, fürchtet euch nicht. Wir brauchen uns nicht zu fürchten, wir brauchen nicht entmutigt zu sein. Mögen ganze Heerscharen versuchen, uns zu entmutigen und uns aufzuhalten. Der Herr der Heerscharen ist mit uns. Und wenn der Herr für uns ist, wer will gegen uns sein? Denke wieder daran, für wen du arbeitest. Denke daran, wer mit dir ist. Alles, was du deinem Bruder und deiner Schwester tust, alle Arbeit in der Gemeinde, du tust sie dem Herrn. Und er kommt und sein Lohn mit ihm. sei stark und arbeite, denn der Herr ist mit dir. Der zweite Grund, Gottes Bund und sein Geist. Der zweite Grund, warum wir stark sein und arbeiten sollen, trotz aller Ermutigung, ist der Bund, den Gott mit uns geschlossen hat. In Vers 5 heißt es, das Wort, das ich mit euch vereinbart habe, als ihr aus Ägypten zogt, und mein Geist bleiben in eurer Mitte bestehen. Gott hatte ein Wort mit den Juden vereinbart, als sie aus Ägypten auszogen. Er hat einen Bund mit ihnen geschlossen am Sinai. Heute Morgen haben wir darüber gelesen. Die Juden waren kein gewöhnliches Volk. Sie waren das auserwählte Volk, das Volk des Eigentums. Sie hatten all die Bundesverheißungen. Sie waren besonders gesegnet, besonders begnadigt. Sie standen im Bund mit Gott. Kein anderes Volk konnte das von sich sagen. Und dieser Bund blieb bestehen in ihrer Mitte. Gott bricht seinen Bund nicht. Und nicht nur der Bund blieb in ihrer Mitte bestehen, sondern auch der Geist Gottes. Der Geist, der die Propheten trieb, damit Gott mit seinem Volk sprechen konnte. Der Geist, der Glauben und Gehorsam und Kraft bewirkte in den Juden. Der Geist, der am Ende des ersten Kapitels den Geist des Volkes erweckte, sodass sie kamen und arbeiteten. Auch wir haben Gottes Wort, seinen Bund und seinen Geist. Was würde uns alle äußere Herrlichkeit nutzen? Was würden uns Gold und Silber nutzen, wenn wir nicht Gottes Wort und seinen Geist hätten? Dann wäre alle äußere Herrlichkeit, so schön sie sein mag für die Augen, eine tote, leere Hülle. Aber wisst ihr, wir haben noch etwas viel Besseres als die Juden damals. Gott hatte einen Bund mit den Juden gemacht, aber dieser Bund war an Bedingungen geknüpft. Gott hatte Segen versprochen, aber nur, wenn man seine Gebote hält. Und er hatte Fluch angedroht, wenn man sie missachtet. Das war ja der Grund, weshalb die Juden überhaupt weggeführt wurden nach Babylon, weshalb Jerusalem und der Tempel überhaupt zerstört wurden. Wir haben das heute Morgen gelesen, in 2. Mose, Kapitel 19. Da haben wir gelesen, wenn ihr meinen Bund halten werdet, dann sollt ihr aus allen Völkern mein Eigentum sein. Das Problem war, dass die Juden diesen Bund nicht halten konnten. Wir haben einen besseren Bund, mit besseren Verheißungen. Und Jesus Christus selbst ist der Mittler dieses besseren Bundes. In Hebräer 8 lesen wir viel darüber. Und auch noch weiter, Hebräer 9, Hebräer 10. Dort lesen wir, warum der neue Bund besser ist als der alte Bund. Ich lese uns ein paar Verse aus Hebräer 8. Siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da werde ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen. Nicht nach der Art des Bundes, den ich mit ihren Vätern machte, an dem Tag, da ich ihre Hand ergriff, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen, denn sie blieben nicht in meinem Bund. Und ich kümmerte mich nicht um sie, spricht der Herr. Denn dies ist der Bund, den ich dem Haus Israel errichten werde nach jenen Tagen, spricht der Herr. Meine Gesetze gebe ich in ihren Sinn und werde sie auf ihre Herzen schreiben. Und ich werde ihnen Gott und sie werden mir Volk sein. Und nicht werden sie an jeder sein Mitbürger und an jeder sein Bruder lehren und sagen, erkenne den Herrn, denn alle werden mich kennen. Vom Kleinen bis zum Großen unter ihnen. Denn ich werde gegenüber ihren Ungerechtigkeiten gnädig sein. Und ihre Sünden werde ich nicht mehr gedenken. Gott hat mit uns einen neuen, besseren Bund geschlossen. Wir müssen nicht mehr gerecht werden, indem wir seine Gesetze halten, was wir ja doch nicht schaffen. Wir haben Gnade, die völlige Vergebung aller Sünden in Jesus Christus, dem Mittler dieses neuen Bundes. Im neuen Bund haben wir wahren Frieden mit Gott und sind gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Und auch den Geist Gottes haben wir auf eine bessere Weise als damals. Denn der Geist schenkt uns nun neues Leben und schreibt Gottes Gesetz auf unsere Herzen und in unseren Sinn, nicht mehr auf Steine. Und er sorgt dafür, dass wir Gottes Willen tun. Und der Heilige Geist ist die Anzahlung auf das ewige Leben, wie Paulus schreibt. Jeder, der den Geist Gottes jetzt hat, der darf wissen, dass er auch das Reich erben wird. Dass er völlig erlöst wird, weil er Gottes Eigentum ist. Wenn wir einen solchen Bund haben, solche Verheißungen, und wenn der Geist Gottes in unserer Mitte bleibt, sollten wir da nicht voller Mut und Freude arbeiten für den Herrn? Allein schon aus Dankbarkeit? Siehst du, wenn du verstanden hast, was Christus für dich erworben hat, welche unfassbaren Segnungen du in ihm jetzt schon hast, wie sollte dich noch irgendetwas entmutigen können, für ihn zu arbeiten? Du arbeitest ja nicht mehr, um dir etwas zu verdienen, denn Christus hat dir schon alles geschenkt. Du arbeitest nicht mehr, um irgendwelche Erfolge zu haben, denn du hast schon alles gewonnen in Christus. Du arbeitest nicht mehr, um dir selbst Ruhm zu machen, sondern der Ruhm gehört Christus. Du arbeitest nur noch aus Dankbarkeit. Wie kann dich noch etwas entmutigen, für den Herrn zu arbeiten, der dir das alles geschenkt hat? Sei stark und arbeite, denn das Wort Gottes, sein Bund und sein Geist bleiben in unserer Mitte. Und der dritte und letzte Grund, warum wir stark sein sollen und arbeiten sollen, trotz aller Entmutigung, ist das Reich Gottes. Vers 6. Denn so spricht der Herr der Heerscharen. Noch einmal, wenig Zeit ist es noch, und ich werde den Himmel und die Erde und das Meer und das Trockene erschüttern. Dann werde ich alle Nationen erschüttern, und die Kostbarkeiten aller Nationen werden kommen. Und ich werde dieses Haus mit Herrlichkeit füllen, spricht der Herr der Heerscharen. Mein ist das Silber und mein das Gold, spricht der Herr der Heerscharen. Größer wird die Herrlichkeit dieses künftigen Hauses sein als dieses früheren, spricht der Herr der Heerscharen. Und an diesem Ort will ich Frieden geben, spricht der Herr der Heerscharen. Seht ihr, dass hinter jedem einzelnen Satz steht, spricht der Herr der Heerscharen. Gott steht völlig hinter dieser Verheißung, hinter jedem einzelnen Satz. Jeden einzelnen Satz bekräftigt er, dass es seine Verheißung ist, die Verheißung des Herrn, der Heerscharen. Und weil es seine Verheißung ist, wird sie auch mit Sicherheit eintreten. Nun, was bedeutet diese Verheißung nun? Das ist sehr umstritten. Es gibt viele verschiedene Meinungen dazu. Einige Ausleger meinen, es geht hier um Ereignisse, die schon sehr bald nach dieser Prophezeiung passiert sind. Denn es heißt ja, wenig Zeit ist es noch, in Vers 6. Und wenn diese wenige Zeit, wenn die doch lang gewesen wäre, wenn diese Verheißungen nicht schnell eingetreten wären, dann wäre es ja gar kein Grund gewesen für die Juden, ermutigt zu sein, wenn irgendwas erst irgendwann in naher Zukunft vielleicht geschieht. Deswegen meinen sie, das Erschüttern der Nationen spiele darauf an, dass das Reich der Perser von dem Reich der Griechen abgelöst wurde und das Reich der Griechen von dem Reich der Römer und auch das wieder unterging. Und wenn von den Kostbarkeiten der Nationen die Rede ist, die in den Tempel gebracht werden, dann meinen sie, dass das den König Herodes meint, den Idumäer, einen von den Nationen, der den Tempel wenige Jahre vor Christi Geburt umbauen und erweitern ließ und ihm mehr Herrlichkeit gab als davor. Aber der Apostel Petrus lehrt uns, indem er Mose zitiert, dass beim Herrn ein Tag ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Ein wenig Zeit muss also nicht in menschlichen Maßstäben gemessen sein. Und wieso sollte es für die Juden keine Ermutigung gewesen sein, wenn es noch weiter in der Zukunft liegt? Ist nicht die Verheißung Jesu, siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, seit 2000 Jahren die größte Ermutigung für jeden Christen? Unabhängig davon, wann sie genau eintritt? Und meint die größere Herrlichkeit des Tempels wirklich den von Herodes umgebauten Tempel? Der hat nur wenige Jahrzehnte gestanden, dann wurde der auch zerstört von den Römern. Ich glaube, das ist nicht gemeint. Andere Ausleger meinen, hier sei von einem neuen, dritten Tempel die Rede, den die Juden bauen werden im tausendjährigen Reich. Und dann würden alle Nationen nach Jerusalem pilgern, um Kostbarkeiten für den Tempel zu bringen. Man unabhängig davon, ob es überhaupt ein tausendjähriges Reich in dieser Form geben wird. Wir werden ja bald in unserer Serie über die Offenbarung zu diesem Punkt kommen. Man unabhängig davon, ob es überhaupt so ein Reich geben wird. Und unabhängig davon, ob die Juden vielleicht tatsächlich mal wieder einen Tempel aufbauen werden. Warum sollte Gott eine Segensverheißung für so einen neuen Tempel geben? Der Hebräerbrief lehrt uns doch, dass dieser alte Tempeldienst abgeschafft ist. Wir brauchen keine Opfer mehr, weil Jesus das vollkommene Opfer ist. Wir brauchen keinen Hohenpriester mehr, weil Jesus der vollkommene, ewige, hohe Priester ist. Wieso sollte Gott eine Segensverheißung für einen dritten Tempel geben, nachdem Christus all das vollbracht hat, wovon der Tempel doch nur ein Schatten war? Wie Jesus sagt in Johannes 4, man wird nicht mehr in Jerusalem den Vater anbeten, sondern die wahren Anbeter werden den Vater anbeten in Geist und Wahrheit. Wir brauchen kein Tempel mehr. Gott muss kein Tempel mehr besonders segnen. Nein, auch davon sprechen diese Verse nicht. Ich glaube, diese Verse sprechen von dem Reich Gottes, das mit Jesus Christus gekommen ist und seitdem besteht und wächst bis auf den heutigen Tag, bis auf den Tag, da es ganz offenbar werden wird, wenn Jesus Christus wiederkommt auf den Wolken des Himmels mit großer Macht und Herrlichkeit. Mit Christus ist das Reich Gottes angebrochen. Und das Evangelium des Reiches geht hinaus zu allen Nationen. Es erschüttert alle Nationen. Und nun kommen die Kostbarkeiten der Nationen und füllen den Tempel. Die Kostbarkeiten der Nationen meint nicht Gold und Silber. Seit wann interessiert Gott sich für Gold und Silber? Die Kostbarkeiten der Nationen, das sind Menschen. Menschen, die Gott erwählt hat zur Rettung durch Glauben an Jesus Christus. Menschen, die sein Eigentum sind, weil Christus sie erkauft hat durch sein Blut. Das sind die Kostbarkeiten der Nation. Das ist das Gold und das Silber, das was wirklich Wert hat. Das ist das Eigentum des Herrn. Deswegen heißt es auch, dass die Kostbarkeiten kommen werden. Gold und Silber kommt nicht. Es wird vielleicht gebracht, aber es kann nicht kommen. Es sind die Menschen aus den Nationen, die Glauben finden an Christus und die kommen zu ihm. Und wohin kommen sie? Zum neuen Tempel. Und wie wir letztes Mal gesehen haben, dieser neue Tempel, der Tempel des neuen Bundes, ist die Gemeinde Christi. Diese Menschen, auch diese Kostbarkeit aus den Nationen, sie kommen und sie werden auferbaut zu lebendigen Steinen im Tempel Gottes, in der Gemeinde. Sie werden gebaut als Säulen der Gemeinde. Auf dem Apostelkonzil in Jerusalem, da erzählten Paulus und Barnabas von ihrer Mission zu den Nationen. Und auch Petrus berichtete, wie die Nationen das Evangelium glaubten. Und dann spricht Jakobus in Apostelgeschichte 15. Ihr Brüder, hört mich. Simon hat erzählt, wie Gott zuerst darauf gesehen hat, aus den Nationen ein Volk zu nehmen für seinen Namen. Und hiermit stimmen die Worte der Propheten überein, wie geschrieben steht. Nach diesem will ich zurückkehren und wieder aufbauen die Hütte Davids, die verfallen ist. Und ihre Trümmer will ich wieder bauen und sie wieder aufrichten, damit die übrigen der Menschen den Herrn suchen und alle Nationen, über die mein Name ausgerufen ist, spricht der Herr, der dieses tut. Der Herr baut sein Tempel wieder auf. Er baut die Gemeinde des neuen Bundes, indem er aus allen Nationen die Menschen, die er erwählt und erkauft hat, in seine Gemeinde bringt. Und die Herrlichkeit dieses letzten Tempels, die Herrlichkeit der Gemeinde des Herrn, ist größer als die des jüdischen Tempels. Wir haben uns ja gerade schon damit beschäftigt, wir haben ja schon gesehen, warum dieser neue Bund in Christus viel besser ist als der alte. dass er bessere Verheißungen hat, dass Gottes Geist in einer besseren Weise unter uns bleibt. Wir haben heute 2. Korinther 4 gelesen. In 2. Korinther 3, das wir letzten Sonntag gelesen haben, das ist wie ein Kommentar zu diesen Versen. Und dort schreibt Paulus über die größere Herrlichkeit dieses neuen Bundes. Er schreibt, dass wir nun Diener des neuen Bundes sind, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe, das Gesetz, das hier niemand erfüllen kann, denn der Buchstabe tötet. Der Geist aber macht lebendig. Und dann heißt es weiter in 2. Korinther 3, wenn aber schon der Dienst des Todes mit Buchstaben in Steine eingegraben in Herrlichkeit geschah, so dass die Söhne Israels nicht fest in das Angesicht Mose schauen konnten, wegen der Herrlichkeit seines Angesichts, die doch verging, wie wird nicht vielmehr der Dienst des Geistes in Herrlichkeit bestehen? Denn wenn der Dienst der Verdammnisherrlichkeit ist, so ist der Dienst der Gerechtigkeit noch viel reicher an Herrlichkeit. Denn in dieser Hinsicht ist sogar das Verherrlichte, das Alte, ist sogar das Verherrlichte nicht verherrlicht, wegen der überragenden Herrlichkeit des Neuen. Denn wenn das Vergehende in Herrlichkeit war, wie viel mehr besteht das Bleibende in Herrlichkeit? Und weiter schreibt er, wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Das ist die größere Herrlichkeit des neuen Tempels, der Gemeinde, des neuen Bundes. Dass wir nicht mehr unter dem Gesetz sind, das uns doch nur töten und verdammen kann, sondern dass wir in der Gnade bleiben in Christus. Dass wir die Herrlichkeit des Herrn anschauen und selbst verwandelt werden in das Ebenbild des Herrn von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Und diese Herrlichkeit ist nicht vergänglich. Nicht wie der Tempel, der zerstört wurde, wieder und wieder. Diese Herrlichkeit ist bleibend, ist ewig. Sie ist viel größer. Gegen diese überragende Herrlichkeit der Gemeinde des neuen Bundes ist die Herrlichkeit des alten Tempels überhaupt keine Herrlichkeit. Und an diesem Ort, in der Gemeinde der Gläubigen, hat Gott schon jetzt Frieden gegeben. Wie Paulus schreibt in Römer 5, da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Seht ihr, wie diese Prophezeiung in Haggai ihre Erfüllung findet in der Gemeinde des neuen Bundes? Aber das ist nur ein Teil dieser Prophezeiung, dass wir jetzt schon einen neuen Tempel, die Gemeinde haben, in die die Auserwählten der Nation kommen und die größere Herrlichkeit hat als der alte Tempel der Juden, wegen des neuen, besseren Bundes. Der zweite Teil der Prophezeiung wird erst noch erfüllt werden. Beziehungsweise diese Prophezeiung wird in ihrer ganzen Fülle erst noch erfüllt werden. Denn es heißt ja in Vers 6, denn so spricht der Herr der Heerscharen. Noch einmal, wenig Zeit ist es noch, und ich werde den Himmel und die Erde und das Meer und das Trockene erschüttern. Dies ist der einzige Vers aus dem Buch Haggai, der im Neuen Testament zitiert wird. In Hebräer 12 heißt es, dass wir nicht, wie die Juden damals, zum Berg Sinai gekommen sind, wo Gott den alten Bund mit ihnen aufrichtete, sondern dass wir etwas Besseres haben. Dort heißt es, dessen Stimme erschütterte damals am Berg Sinai. Wir haben heute Morgen davon gelesen, wie Gottes Stimme den Berg Sinai erschütterte. Dessen Stimme erschütterte damals die Erde. Jetzt aber hat er verheißen und gesagt, noch einmal werde ich nicht nur die Erde bewegen, sondern auch den Himmel. Aber das noch einmal deutet die Verwandlung der Dinge an, die als Geschaffene erschüttert werden, damit die Unerschütterlichen bleiben. Deshalb lasst uns, da wir ein unerschütterliches Reich empfangen, dankbar sein, wodurch wir Gott wohlgefällig dienen, mit Scheu und Furcht, denn auch unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Der Hebräerbrief macht klar, dass die letztendliche Erfüllung der Prophezeiung in diesen Versen in Haggai am Ende der Zeitalter geschehen wird, an dem Tag des Herrn, wenn Christus wiederkommt, als Richter aller Menschen. Dann wird der Himmel und die Erde und das Meer und das Trockene und alle Nationen erschüttert werden. Oder wie Petrus schreibt in 2. Petrus 3, am Tag des Herrn werden die Himmel mit gewaltigem Geräusch vergehen. Die Elemente aber werden im Brand aufgelöst und die Erde und die Werke auf ihr im Gericht erfunden werden. Und nun möchte ich dir sagen, wenn du keinen wahren Glauben an Jesus Christus hast, dann will ich dich jetzt fragen, hast du verstanden, dass alle Herrlichkeit dieser Welt, alles, was dir hier kostbar und wertvoll und schön erscheint, hast du verstanden, dass das alles vergehen wird? So wie der erste Tempel der Juden zerstört wurde und der zweite Tempel zerstört wurde, so wird alles vergehen. Alles Gold, alles Silber, alle Kostbarkeiten. An dem Tag des Herrn, wenn der Herr wiederkommt, werden der Himmel und die Erde und das Meer und das Trockene und alle Menschen erschüttert werden. Wird alles aufgelöst im Feuer und zerschmelzen im Brand. Nichts wird übrig bleiben von den Kostbarkeiten dieser Welt. Nicht mal die Welt selbst. Und der Herr wird Gericht halten über alle Menschen. Wenn du das weißt, dass das geschehen wird, willst du dann nicht Rettung suchen bei Christus? Wenn du an diesem Tag nicht mit der Welt gerichtet werden und nicht mit der Welt im Feuer vergehen willst, dann gibt es nur eine Rettung für dich. Du musst Teil sein des neuen Tempels, des neuen Bundes, der Gemeinde des Herrn. Nur wenn du erkauft bist durch Christi Blut, nur wenn du gerechtfertigt bist durch Christi Blut, nur wenn du seinen Geist hast und Frieden mit Gott, nur dann kannst du bestehen an jenem Tag. Aber wenn du noch festhältst an dem alten Bund, wenn du noch glaubst, dass du durch deine guten Werke, durch deine eigene Gerechtigkeit vor Gott bestehen kannst, dann hältst du fest an dem Dienst des Todes, der dich verdammen wird. Wie willst du entkommen, wenn du dich von dem abwendest, der von den Himmeln her redet? Deswegen glaube an Jesus Christus, komm zu ihm, damit du Rettung hast an diesem Tag. Und für alle, die glauben, ist die Verheißung des Tages des Herrn eine große Ermutigung. Denn Petrus schreibt weiter, wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Warum ist diese Verheißung in Haggai eine Ermutigung für uns, durchzuhalten, stark zu sein, zu arbeiten, uns nicht entmutigen zu lassen? Weil wir jetzt schon versetzt sind in Gottes Reich, weil wir jetzt schon Teil sind des neuen Tempels, der Gemeinde, weil wir jetzt schon alle Segnungen des neuen Bundes haben und weil wir die vollkommene Erfüllung dieser Prophezeiung erwarten, weil wir einen neuen Himmel und eine neue Erde erwarten, wenn all das Alte erschüttert wird, weil wir darauf warten, dass all das Alte verwandelt wird, dass all das Geschaffene erschüttert wird, damit das Unerschütterliche bleibt, damit dass wir ein unerschütterliches Reich empfangen. In Offenbarung 21 lesen wir von diesem neuen Himmel und dieser neuen Erde. Dort heißt es, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel von Gott herabkommen, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und dann heißt es weiter, und ich sah keinen Tempel in ihr. Denn der Herr, Gott, der Allmächtige, ist ihr Tempel und das Lamm. Und die Stadt bedarf nicht der Sonne noch des Mondes, damit sie erscheinen. Denn die Herrlichkeit Gottes hat sie erleuchtet und ihre Lampe ist das Lamm. Und die Nationen werden in ihrem Licht wandeln und die Könige der Erde bringen ihre Herrlichkeit zu ihr. Hier erfüllt sich die Verheißung aus Haggai vollkommen. Wenn das Zelt Gottes, der Tempel Gottes, das neue himmlische Jerusalem sein wird, das keinen Tempelbau mehr braucht, weil Gott selbst mitten unter seinem Volk wohnen wird und er und Christus selbst der Tempel sind. Wenn sich endlich der neue Bund ganz erfüllt, dass er unser Gott und wir sein Volk sind, so wie es immer sein sollte. Wenn die Herrlichkeit dieses neuen Hauses viel größer sein wird als die des alten Tempels, weil die Herrlichkeit Gottes alles erstrahlt. Und wenn alle Kostbarkeiten, alle Herrlichkeiten der Nationen, alle, die erwählt und erkauft sind, im Lichte des Herrn wandeln werden. Wenn endlich völliger, ewiger Friede sein wird im himmlischen Jerusalem, dann ist die Verheißung von Haggai ganz erfüllt. Es heißt in Hebräer 12, deshalb lasst uns, da wir ein unerschütterliches Reich empfangen, dankbar sein, wodurch wir Gott wohlgefällig dienen, mit Scheu und Furcht. Was ist unsere größte Ermutigung? Warum sollen wir stark sein und arbeiten und ausharren, auch wenn wir Entmutigungen erleben, auch wenn wir hier wenig Herrlichkeit und wenig Erfolg sehen? Aus Dankbarkeit über das Reich, das wir empfangen. Darum sollen wir den Herrn dienen. Wenn wir eingehen werden in das himmlische Jerusalem und die Herrlichkeit Gottes und des Lammes uns umstrahlt, dann wird niemand sagen, warum habe ich diese schwere Arbeit gemacht? Warum habe ich mir das alles angetan? Warum habe ich so viel gearbeitet in der Gemeinde, so viel getan für den Herrn? Hätte ich doch all diese Entmutigungen lieber nicht auf mich genommen? Und wie wir gelesen haben, in 2. Korinther 4, wie Paulus sagt, all diese Lasten dieser Zeit, das ist ein leichtes im Vergleich zu dem, was an uns offenbar werden wird. Nein, wenn du die Herrlichkeit sehen wirst, wenn du eingehen wirst in die Freude deines Herrn und die Herrlichkeit siehst, die Gott dir bereitet hat, dann wirst du auf die Knie fallen und ausrufen, wieso habe ich so wenig getan? Wieso habe ich mich entmutigen lassen von so unsinnigen Sachen? Hätte ich doch viel mehr gearbeitet, hätte ich doch mein ganzes Leben hingegeben. Lass dich nicht entmutigen bei der Arbeit für den Herrn, bei der Arbeit an seinem Haus, bei der Arbeit an seiner Gemeinde. Halte durch, sei stark und arbeite. Und wenn du bisher wenig oder nichts getan hast, dann sei stark und arbeite. Denn der Herr ist mit uns. Sein Wort und sein Geist bleiben in unserer Mitte. Und auch wenn wir hier keine Herrlichkeit sehen, und auch wenn wir hier viel Enttäuschung und Entmutigung erleben, wenn Gott in wenig Zeit den Himmel und die Erde und das Meer und das Trockene und alle Nationen erschüttern wird, dann wird die Herrlichkeit des künftigen Reiches größer sein als alles, was du dir vorstellen kannst. Und du wirst keinen Zweifel mehr haben, dass das alle Arbeit wert war. Und noch viel mehr als das. Solltest du nicht stark sein und arbeiten am Haus des Herrn, der Heerscharen? Amen. Lass uns aufstehen zum Gebet. Unser Herr, du bist der Herr, Gott, der Allmächtige, der Herr der Heerscharen. Und du hast uns so viel geschenkt in Jesus Christus. Alle Segnungen der Himmelswelt. Und Herr, wir sind so dumm, dass wir nicht verstehen, was du eigentlich für uns getan hast, wie viel du uns eigentlich schenkst. Du hast dein Leben hingegeben, alles gegeben, uns alles geschenkt. Und wir tun so wenig für dich. Und wir sind so leicht entmutigt. Als ob wir noch irgendetwas von dir erwarten könnten. Dabei sollten wir arbeiten und arbeiten und arbeiten. Allein aus Dankbarkeit über all das, was du uns schenkst aus Gnaden in Christus. Herr, wir bitten dich, dass die, die noch nicht an Christus glauben, dass sie Rettung finden in Christus, dass sie gerettet werden vor dem Tag, an dem du wiederkommst, um zu richten die Lebenden und die Toten und an dem die Himmel und die Erde und das Trockene und das Meer und alle Nationen erschüttert werden und vergehen werden im Feuer. Rette sie doch davor, Herr, und sorge dafür, lenke du doch unseren Blick immer mehr auf das, was geschehen wird in wenig Zeit. Lenke doch unseren Blick auf die neue Erde und den neuen Himmel, auf das himmlische Jerusalem, in dem du der Tempel sein wirst, in dem deine Herrlichkeit alles erleuchten wird. Eine Herrlichkeit, die wir nicht fassen können, die viel größer ist als alles, was wir hier haben könnten. Eine Herrlichkeit, über die wir die Ewigkeit staunen werden. Und wenn wir das alles wissen, Herr, wenn wir wissen, dass du mit uns bist, wenn wir wissen, dass wir dein Wort und deine Bundesverheißungen und deinen Geist haben und wenn wir wissen, dass wir jetzt schon das Reich haben und dass du kommen wirst und um uns den neuen Himmel und die neue Erde und das himmlische Jerusalem zu schenken und die größte Herrlichkeit, dann hilf, dass wir stark sind und arbeiten für dich. Und für dein Reich, für den neuen Tempel, deine heilige Gemeinde. Mach uns stark, Herr. Sei uns gnädig und segne uns, dass wir arbeiten zu deiner Ehre. Amen.